Wir haben als auch als christlich sehr engagierte junge Menschen natürlich auch in Büsum die Diskos gestürmt. Es ist tatsächlich so, wenn man von der Innenstadt in die Hafen City kommt, das ist ja wie eine andere Welt. Ich habe als Kind gesehen, was es heißt, dass ein Körper versehrt ist. Und das hat mich so geprägt, auch pazifistisch geprägt.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast Kirsten Fers. Moin, moin.
Moin.
Sie sind geboren im schleswig-holsteinischen Wesselburen, sind eine evangelisch-lutherische Geistliche, ehemalige Hauptpastorin der St. Jakobi-Kirche sowie jetzige Bischöfin im Sprengel, Hamburg und Lübeck der evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland und verheiratet mit dem Pastor Carsten Fers. Frau Fers, wie ist es eigentlich, wenn man arbeiten muss, wenn alle anderen feiern, zum Beispiel an Weihnachten?
Das ist ganz großartig. Also ich könnte mir überhaupt kein Weihnachten vorstellen, ohne dann auch Gottesdienste zu halten. Und es viele denken ja immer, das ist so wahnsinnig anstrengende Arbeit, aber das ist unglaublich schön, mit Menschen zusammen zu feiern. Die Traditionen, die halten ja die Menschen auch. Und gemeinsam zu singen, also auch gerade in der Pandemie jetzt im vergangenen Jahr, wo diese Weihnachtsgeschichte in ihrer Kargheit draußen vor Michel bei einer fast stillen Ost-West-Straße, 23 Uhr, das sind schon so Erlebnisse, wo ich sage, das ist keine Arbeit. Das macht im Gegenteil, gibt einem ganz viel Inspiration und Kraft.
Macht das auch so viel Spaß? Also ist da auch ein bisschen Eitelkeit mit bei, weil man dann einfach das größte Publikum hat an Weihnachten und dann ist es auch egal, dass es Arbeit ist?
Na, das war natürlich an dem letzten Jahr, waren das 100 Leute oder 150. Das ist gar nicht die Frage, wie viele es erleben, sondern dass man den Menschen abspürt, wie sehnsüchtig, wie segenssehnsüchtig sie sind und dass man Menschen wirklich was geben oder schenken kann damit. Das ist schon ein schönes Gefühl.
Wie sieht denn jetzt ein normaler Heiligabend bei Ihnen aus? Also ich gehe davon aus, dass Sie, also bei Ihnen ist ja nichts mehr normal, ne? Also Sie haben ja jetzt auch keine feste kleine Kirchengemeinde mehr, genau. Aber Sie sind ja dann im Michel, da werden Sie möglicherweise einen Einsatz an dem Abend haben. Als normale Pastorin hätten Sie ja wahrscheinlich drei oder so, ne?
Naja, das ist ganz besonders immer am Weihnachten. Sowohl was den Gottesdienst im Michel angeht, der rotiert ja entweder 16, 21, 23, 18 Uhr. Und am nächsten Morgen, erster Weihnachtstag, das ist fast noch was in der Innigkeit noch besonderer, im Dom zu Lübeck morgens, der Gottesdienst. Aber am Nachmittag und Vormittag versuche ich immer, Besuche zu machen. Also dort, wo Menschen Weihnachten arbeiten müssen, also richtig arbeiten müssen. Mhm. Polizei, Feuerwehr, im Hospiz, im Krankenhaus, im Altenheim, Pflegeheim. Gerade jetzt sind das natürlich die Orte, in denen Menschen für unsere Gesellschaft Enormes leisten. Und ich merke, dass alleine diese Besuche und das wahrzunehmen, was Menschen für uns leisten, dass das schon in einer besonderen Weise eine Hoffnungsbotschaft ist. Wir werden gesehen und es wird verstanden, was wir für die Leute tun. So. Und immer gehört dazu 13 Uhr oder 12 Uhr in der Obdachlosenunterkunft in der Bundesstraße. Das ist auch echt anrührend mit Posaunenchor und vielen, vielen Obdachlosen, auch Familien, die aus Bulgarien oder Polen kommt, dann wirklich ein wunderbares Essen bekommen. Also dieses ganz elementare, warmherzige, wir sind willkommen und wir bekommen etwas ganz Gepflegtes, Zugewandtes, erleben wir jetzt an diesem Weihnachtstag. Das
ist aber wann sind Sie dann mal privat Heiligabend? Also ja, morgens beim Frühstück und dann sieht
mein
man
Mann,
sich nicht mehr?
Der
muss ja auch arbeiten.
Der muss ja auch arbeiten. Das ist jetzt nicht so, aber Heiligabend ist jetzt nicht so die Party. Aber wenn wir nachts meistens 1:30 oder so, da trinken wir dann unseren Weihnachtssekt.
Ah, und dann gibt's auch nochmal Bescherung?
Das will ich hoffen.
Also so ist es normalerweise.
Okay. Ja, also mein Mann denkt sich oft was aus.
Okay.
Und manchmal schaffe ich auch was. Also es ist tatsächlich ganz klein und fein.
Wir kommen jetzt mal zu Hamburg. Und da gibt es unsere Rubrik Hamburg-Lieblinge. Das ist so ein bisschen unsere Schnellfragerunde. Und deswegen steige ich auch direkt ein. Welcher ist Ihr Lieblingsort zum Entspannen?
Rosengarten bei Planten und Blumen.
Welches ist Ihr Lieblingsgebäude?
Chile Haus.
Welches ist Ihr Lieblingsgeschäft?
Da, wo es diese Gummibärchen gibt, in der Mönckebergstraße, da sind Sie auch immer.
Bärenshop.
Yes,
ja, Bärenshop. Da sehen wir uns immer, treffen uns da regelmäßig.
Genau.
Welches ist Ihre Lieblingskneipe?
Lieblingskneipe? Die Flöte in St. Georg.
Wer ist Ihr stadtbekannter Lieblingshamburger oder Lieblingshamburgerin?
John Neumeier.
John Neumeier sei hiermit gegrüßt.
Herzlich gegrüßt.
Welche Bärchen dürfen es denn sein? Ich mag ja auch sehr gern diese Sonderedition. Also die gibt es auch eben nicht nur in dem genannten Bärenshop, sondern ja so woanders. Waldmeister mag ich, aber ehrlich gesagt, die Packungen sind immer so groß. Eigentlich mag ich dann ja nur so 10 Stück davon. Die sind viel zu groß.
Ich wollte gerade sagen, die sind viel zu groß.
Und welche Farbe darf es bei Ihnen sonst in der normalen Tüte sein, Himbeer, die von anderen Herstellern gemacht wird?
Himbeerrot.
Ja?
Jo.
Ach, herrlich. Sehr gut. Sie sind 1981 zum Studium nach Hamburg gekommen. Mhm. War das der erste Kontakt mit der Stadt?
Nein, ich habe, wir haben hier Verwandte gehabt eine Zeit lang. Das heißt, Hafenrundfahrt mit 12 Jahren war ein Muss. Und ich habe
einmal im Jahr oder bei jedem Besuch?
Naja, öfter mal, nicht jedes Mal. Aber Flughafen war auch dran. Also wenn man aus Dithmarschen kommt und einen Flughafen sieht, das ist schon wie eine andere Welt. So habe ich auch viel, ich fand einfach Hamburg ganz, ganz besonders toll.
Das finde ich lustig, das mit den Flughafen habe ich noch nie verstanden. Es gab auch, ich bin ja auch im ländlichen Niedersachsen aufgewachsen, es gab tatsächlich Leute, die von da aus zum Flughafen gefahren sind, um da Flugzeuge sich anzugucken. Das habe ich nie verstanden. Das mit den Schiffen, das kann ich dann eher nachvollziehen oder eine Hafenrundfahrt machen.
Ja, Hafenrundfahrt war natürlich großartig, diese riesigen Containerschiffe. Und als Kind, die Relationen sind ja völlig andere. Aber auch Flughafen, das war weite Welt, das war in den 60er Jahren. Ich bin ja so eine Generation, als Generation aufgewachsen, wo die Eltern Kriegsgeneration waren und sagten, die Kinder sollen das besser haben. Sie sollen auch Länder, sie sollen kennenlernen, sie sollen eine Ausbildung haben. Also das verbindet sich symbolisch mit diesem auch Dinge neu sehen, die man sonst im direkten Umfeld zu Hause in diesen kleinen Ort so nie sehen konnte. Und in Hamburg studieren zu dürfen, das fand ich wirklich ganz, ganz toll, obwohl wir ja geburtenstarke Jahrgänge, wir waren überall zu viele. Und Sie müssen sich vorstellen, in der Sedernstraße hier in Hamburg, das waren Seminarräume, da passten normalerweise 30, 40, 50 Leute rein. Da haben wir mit 100 Leuten gesessen und haben Griechisch gelernt.
Das wäre jetzt in Pandemiezeiten auch ein bisschen schwierig. Ja, Griechisch ist ja schon schlimm genug und dann auch noch schlechte Luft dabei.
Naja, aber so, also das heißt, diese Bedingungen drumherum, die waren immer für uns, also ich bin immer aufgewachsen mit einem Pulk, also wir waren die Babyboomer, es war überall, waren wir zu viele. Und gleichzeitig hat die Hamburger Zeit hier im Studium immer bedeutet, wie viele Freundschaften man entwickelt hat oder gefunden hat, wie intensiv diese Zeit der 80er Jahre war mit einer Friedensbewegung, die gegen Pershing nochmal aufgestanden ist, mit einer ja auch christlich motivierten klimabewussten Jugend. Also ich bin aufgewachsen in der Nähe von Brockdorf, von dem allerersten Atomkraftwerk. Das ist In den 70er Jahren, Ende der 70 oder 76,
war das 77, ja ein Synonym für Protest und ja, halt dann aber auch eben für das Böse, für den Atomstrom sozusagen.
Naja, Anti-AKW, das Bewegung, die war natürlich direkt vor Ort, waren die Menschen schon bedroht. Es waren jetzt nicht nur wir jungen Menschen, das waren auch eine ganze Menge Älterer, die mit großer Skepsis guckten auf die auf Atomkraft, zumal man nicht wusste, was werden wird. Also da waren ja noch sehr viele Unbekannte mit im Spiel, wie wir wissen ja zu Recht, mit Kritik gesehen.
Gehen wir noch mal ein paar Jahre zurück. War Hamburg da für Sie, die auf dem Land da aufgewachsen ist, auch ein bisschen so die verbotene Stadt, also oder der Begehrlichkeiten sozusagen? Also für mich war es ja Hannover und damit.
Was, das war die verbotene Stadt?
Ja, also zumindest der Begehrlichkeiten, sagen wir es mal so. Also ich meine im Sinne verboten von den Eltern, ne? Also ich bin halt mit 15 verbotenerweise mit der Bahn oder getrennt nach Hannover damals gefahren, um dann da auch eigentlich ja mit 16 erst in die Disco da schon dann reingehen zu können. Haben Sie sich solche Sachen auch erlaubt oder waren Sie da schon gänzlich auf dem christlichen Weg und haben all das gemacht, was Ihre Eltern Ihnen gesagt haben?
Wieso ist das christlich? Naja. Christlich? Moment. Ja. Wir Lutheraner leben ja auch aus einem guten subversiven Protest heraus. Also das ist ja quasi die Genetik unseres Glaubens, wenn man es, oder unserer Konfession. Nein, mal ernst beiseite. Wir haben auch als christlich sehr engagierte junge Menschen natürlich auch in Büsum die Diskos gestürmt oder eine Form von Partys gefeiert. So immer diese Vorstellung, als wären wir komplett lebensfremd, immer irgendwie mit Halleluja-Zwiebel und ohne Lebensfreude unterwegs gewesen.
Sie können da jetzt gerne gegen anarbeiten.
Ja, irgendwie. Das ist, ja, ich merke das schon.
Hat es da mal so alkoholbedingte Ausfälle gegeben, irgendwie so wie es jeder Jugendliche hatte? Auf dem Land wird ja auch immer sehr schnell so Korn und Schnaps gereicht.
Ne? Das fand ich also immer furchtbar, ehrlich gestanden. Ja. Man hat es dann bei anderen gesehen, also ich bin überhaupt nicht, also was ich gerne mal trinke, ist ein Glas Wein, aber ich habe niemals diese Besäufnisse, die es manchmal ja gab, durchaus.
In einer Gesprächsrunde haben wir Spuckgrenze genannt. Die haben Sie also nie überschritten.
Na, nie. Wirklich nie. Das ist ja einem ja so wahnsinnig unbehaglich, weil man auch völlig so Kontrollverluste bei anderen sieht.
Aber da denkt man ja beim vierten,
fünften
Bier nicht dran. Das ist ja das.
Ja, aber das konnten Sie jetzt bei mir leider nicht erleben. Das ist einfach so. Ja, und ich finde, es gibt, das eine ist, dass es Genuss gibt und dass wir da viel lernen können, auch aus anderen Ländern, wie Genossen, was Lebensgenuss ist. Und dazu gehört Essen, dazu gehört auch Trinken, dazu gehört auch mal ein Glas Wein. Aber dieses zum Teil ja manchmal Exzessive, was auch Menschen eher völlig aus der Kurve haut und wo es einem fast auch wehtut, es bei anderen zu erleben. Also Kontrollverlust bei anderen zu erleben, das finde ich ganz schmerzhaft selber. Ja. Also es würde, insofern bin ich da an der Stelle wirklich sehr konsequent, glaube ich, und diszipliniert einerseits, aber die trotzdem mit einer Lebensfreude auch zu sehen, was es an Schönheiten gibt, an schönen Menschen, an Freundschaften, an schöner Natur, an einem Deich, an einer Deichlandschaft, da komme ich ja nun her, das gibt so viel Wunderschönes, was es einem im Leben Hoffnung gibt und Aussicht. Das finde ich irgendwie ganz bewundernd.
Also haben Sie Ihre Jugend vor allen Dingen draußen verbracht, in der Natur? So in den 70ern, Büsum, wie habe ich mir das vorzustellen? War das damals schon so ein Touristenort, wo jeder über Büsumer Krabben gesprochen hat?
Und
so?
Ja, wir sind in Büsum zur Schule gegangen und im Sommer war das ja immer, wenn man was zu Mittag haben wollte, stand man immer im Imbiss hinter sehr, sehr vielen, vielen, vielen Kurgästen. Also es ist schon auch eine Zeit gewesen, wo was mich am Tourismus jetzt nicht immer nur hat, mir es nicht nur behaglich war, muss ich sagen. Und Natur ist nochmal was anderes. Natur, wie wir sie als Kinder erlebt haben, ist eben Sturmfluten zu erleben. Also auch richtig, mit meinem Vater sind wir dann am Deich gewesen und haben uns so gegen den Wind gelehnt als Kinder, weil der so stark war, Und diese Ehrfurcht vor Wasser, also vor einem blanken Hans, wie wir das da nennen, zu erleben, was Naturgewalt bedeuten kann, das hat mich tief geprägt.
Und trotzdem sind Sie dann irgendwann nach drinnen gegangen und haben ganz viel gelesen. Und irgendwann war es dann die Bibel. Oder wie kann ich mir den Weg in Ihren Job vorstellen?
Na, wie Sie ja merken, es ist eher so etwas wie im Reden, im Nachdenken, im Argumentieren. Also Geisteswissenschaft hat mich eigentlich schon immer angesprochen, ohne dass es jetzt Geisteswissenschaft hieß. Aber mit jungen Leuten zusammen, auch auf dem Dorf, nachdenken über existenzielle Fragen, die Suche nach Sinn, Geschichten, die einem auch das Leben deuten. Das sind ja durchaus Bibelgeschichten
gewesen. Und hat dann aber auch Brockdorf das so angeregt, dass man so schnell politisiert wurde? Das ist ja auch den Leuten im Wendland irgendwie gemein, ne? Weil ich glaube, da ist auch jeder 14-Jährige viel weitaus politisierter als anderswo.
Naja, das war einmal eine Zeit. Ich glaube, insgesamt ist in den 70er, 80er Jahren nochmal, sind Sie doch auch, oder
ja,
nicht?
Ja, ja, ja.
Und haben uns wahrscheinlich auch getroffen, oder?
Ja, ich bin also noch ein bisschen jünger, aber ich habe dann in Hannover demonstriert und nicht in Brockdorf.
Ja, okay, ja.
Und ich hatte auch andere Themen, ehrlich gesagt. Also was mich sehr geprägt hat, war Tschernobyl, ne? Und dann war das ja auch erstmal ein bisschen abgeräumt sozusagen. Zumindest, dass da sehr intensiv und zumindest öffentlich darüber nachgedacht wurde, ne? Also klar, Wendland war dann ja immer noch irgendwie und ich war auch immer mal drauf und dran dahin zu fahren, hab's aber verboten bekommen. Und da habe ich mich dann auch dran gehalten.
Okay, Sie waren da jetzt?
Ich hatte einen Polizisten in der Familie, der auch in Brockdorf war.
Okay.
Und der sagte immer, du kannst überall demonstrieren, aber da ist es halt, da geht es halt auch rau zu. Das war auch in Brockdorf so.
Das war in Brockdorf später so.
Ja.
Also wir sind ja als Schüler, ich war damals Schülersprecherin.
Das wollte ich eigentlich noch fragen, aber Sie sind ja prädestinierte Klassensprecherin, jetzt sind Sie sogar Schülersprecherin gewesen.
Ja, Kreisschülersprecherin.
Da hat sich ja damals schon einiges gezeigt.
Ja.
Immer doch an die Spitze einer Organisation.
Na, sagen wir mal so, das ist, würde ich jetzt zum Rückblick, kann man das jetzt vielleicht so sagen. Aber was ich eigentlich immer so innerlich wünschte, war, dass wenn wir eine Position haben, dass man zu der einmal auch steht und auch, dass wir für unsere Welt auch eine Verantwortung haben. Das habe ich quasi mit der Muttermilch eingesogen bekommen. Und dass wir uns sozial zu verhalten haben und dass wir um einer Gemeinschaft willen oder um des Gemeinwesens willen uns einsetzen müssen. Meine Mutter hatte bestimmt eine andere Position zur Atomkraft, aber dass wir für die Dinge und für unsere Überzeugungen auch uns gerade machen, das haben wir wirklich von ihr mitbekommen und meine Geschwister und ich. Und dafür bin ich dankbar. Und dieses Gestalten wollen und es und selber auch Verantwortung für das Weltgeschehen mit zu übernehmen, das gehört für mich zum christlichen Glauben dazu, weil es eben nicht bedeutet, im Kämmerlein zu bleiben und für sich die Bibel zu lesen. Das, ich meine, das kann man auch, aber daraus auch zu Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, was bedeutet es jetzt, dass du als Christ in dieser Welt bist? Das ist für mich von Anfang an gar nicht voneinander zu trennen gewesen. Und wenn heute immer vielfach Menschen sagen, Kirche sei zu politisch, dann sage ich, nein, wir sind keine Parteipolitik und wissen es nicht besser als Politik.
Das war schon immer eine politische Institution. Also.
Aber wir haben in dem Moment, wo man für die Würde des Menschen sich einsetzt und sagt, das darf nicht geschehen, dass die Würde angegriffen wird von anderen und sich da klar zu verhalten, das bedeutet, sich dann klar zu positionieren und zu sagen, ja, wir nehmen geflüchtete Menschen auf. Ja, wir sind an der Seite von denen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens sind. Ja, wir sehen jetzt zu, wie junge Menschen, die in der Pandemie besonders gelitten haben, wie sie auch partizipieren können und wie sie selber mitbestimmen, was mit ihrem Leben passiert. Ich bin davon total überzeugt.
Ja, das ist ja etwas, was Hamburg ja auch unglaublich lebt, ne?
Ja.
Diese Eigenschaften, die Sie gerade aufgezählt haben. Was hat Hamburg denn aus Ihnen gemacht? Inwieweit hat Hamburg Sie denn geprägt in den Jahren, also gerade in der Anfangszeit?
Während des Studiums, da war Hamburg für mich eine, hat einfach einen ganz freien Geist ausgestrahlt, also auch gerade in der Theologie. Und ich habe hier in Hamburg ganz viel praktisch gelernt, was Seelsorge heißt. Ich war hier im Strafvollzug und habe gelernt, wie was Seelsorge eigentlich heißt, wenn es Leuten richtig dreckig geht und an der Grenze zu allem, was was auch so innere Konflikte ausmachen können. Ich habe in der im Krankenhaus gearbeitet, in der Psychiatrie gearbeitet. Das heißt, überall da, wo manchmal gar nicht mehr Worte das Entscheidende sind, sondern wo sie eine Sensibilität entwickeln, was gibt dem anderen eigentlich wirklich eine Hoffnung, die über das hinausdenkt und weiß, was er im Moment gerade an Schwierigem erlebt, an Krise erlebt. Und das zu lernen, wie vielfältig die Sprache von Trost sein kann. Das ist zum Beispiel, das habe ich, verbinde ich immer mit Hamburg, weil auch die theologische Ausbildung in Hamburg eben viel Praktisches mit, für mich jedenfalls, zur Verfügung hatte. Mhm. Und jetzt in den vergangenen Jahren ist Hamburg für mich auch ein Ort der Vielfalt, was die Ökumene angeht. Also wir haben hier ja über 200 christliche Denominationen, aber auch Interreligiosität. Mhm. Das ist etwas, was ich auch mit einer großen Überzeugung mit unterstütze, dass wir in einer Welt, in der wir so in Polarisierung auseinanderdriften, dass Religion eine bindende Kraft haben kann und dass wir deshalb auch als Religionen gemeinsam dazu eine Aufgabe haben.
Ich habe Ihnen ja gerade ein bisschen Ehrgeiz unterstellt, als Sie sagten, Sie sind Schulsprecherin. Aber eigentlich muss man ja auf der Position, genauso wie auf Ihrer heutigen Position, ja auch was Verbindendes haben, was Vermittelndes und sich auch für nicht nur für Mehrheiten, sondern Minderheiten tatsächlich einsetzen. Ist das so eine elterliche Eingabe gewesen oder haben sich das irgendwo anders abgeguckt, mitgenommen, wie auch immer?
Ich glaube, wirklich prägend war waren meine Eltern beide aus sehr unterschiedlichen Gründen. Meine Mutter ist ja geflüchtet 1945 im Januar von Hinterpommern, Greifenhagen, Stettin in der Nähe. Und die hatte, ist nicht ganz einfach als geflüchteter Mensch, in Uetersen angekommen und dann irgendwann im Ostholsteinischen gewesen, die irgendwie sehr für mich eindrücklich erzählte, wie es, wie sie dann auf einem Bauernhof gekommen ist, wo man ihr Kartoffeln gegeben hat, die übrig waren, und Milch gegeben hat. Also das ist diese Zuwendung, die überhaupt nicht selbstverständlich war, für sie gesagt hat, ich als Mensch, der das durchlebt hat, so diese Flucht, möchte, dass es anderen gut geht, die Schwieriges erlebt haben. Vielleicht jetzt nicht eine Flucht selber, aber die viel für sich verloren haben. Und das haben wir buchstäblich mit der protestantischen Muttermilch eingesogen bekommen. Und jetzt, mein Vater, wenn Sie das, ja, darf ich noch erzählen? Mein Vater ist Jahrgang 1907. Also der war in, wenn man so will, hat zwei Weltkriege erlebt und den Zweiten Weltkrieg wohl fast durchweg an der Front, und der hatte Schussverletzungen gehabt. Und ich habe als Kind gesehen, was es heißt, dass ein Körper versehrt ist. Und das hat mich so geprägt, auch pazifistisch geprägt, dass ich gesagt, dass das so eine Grundüberzeugung war, auch in der Friedensbewegung mitzuwirken, dass eben Waffengewalt immer andere Gewalt nach sich ziehen wird. Wir sind heute sicherlich nochmal in den Auseinandersetzungen, kriegerischen Auseinandersetzungen der Welt, muss man nochmal sehr präzise hingucken, wo auch auf einmal militärische Gewalt dieses Thema Ultima Ratio sein kann. Das ist ja eine Diskussion im Moment. Aber geprägt bin ich zutiefst aus diesen Bildern heraus von meinen Eltern, auch pazifistisch geprägt. Ja.
Als Sie nach Hamburg gekommen sind, wo sind Sie, haben Sie da gewohnt, und zählen Sie mal Ihre Hamburg-Vita auf? Welche Stadtteile haben Sie denn erlebt?
Zuerst habe ich gelebt im Alten Teichweg. Mhm. Und dann
Studenten-WG oder Wohnheim?
Nee,
das, oder?
Das war so eine ganz, ganz einfache Wohnung mit Ofenheizung. Und ich wusste überhaupt nicht, wie
und
das
Klo funktioniert. Auf dem Flur?
Nee, das sind so schlimm war es nicht.
Wenn wir Verwandte besucht haben in Hannover, die hatten eigentlich immer nur das Klo auf dem Flur. Da hat man ja immer andere Leute getroffen. Das hat mich immer gewundert. Ja. Ich als dann tatsächlich Dorfjunge, der hatte natürlich das Klo noch schon in der Wohnung. Aber das gab es ja, also Kohlenkeller und so. Das sind ja Begrifflichkeiten, die unsere jungen Hörerinnen und Hörer
nicht mehr kennen.
Und auch das Klo auf dem Flur nicht.
Ja, das Klo auf dem Flur war nicht, aber tatsächlich Kohlenkeller. Und ich habe ewig gebraucht, bis ich diesen Ofen irgendwie angekriegt habe. Das weiß ich noch, das war irgendwie wirklich richtig kompliziert. Und ich war sehr dankbar, dass man dann eine kleine WG hatte in Wellingsbüttel. Man höre und staune, das war so eine Garagenwohnung. auch ganz verrückt.
Da gab es ja noch nicht den Hamburg-Takt, ne? Also den gibt es ja immer noch nicht. Aber wie lange sind Sie denn zur Uni unterwegs gewesen?
Zur Uni?
Von Wellingsbüttel aus.
Na, mit der S-Bahn, ne?
Ach so, die gab es alle schon.
So alt bin ich jetzt nicht.
Okay, das war Kutschen, ja Mitte Kutschen der Kutschen waren auch nicht mehr auf der Straße.
Nee, ich weiß ja nicht, wie Sie studiert haben.
Nee, in Hannover gab's auch schon S-Bahn und Straßenbahn. Da haben wir ja immer noch eine Straßenbahn. Das finde ich ja ganz schön.
Die ist schön, genau.
Hannover. So, Wellingsbüttel.
Ja, okay.
Wir schweifen ab.
Wir schweifen aber nur ein bisschen ab. Dann Borstelsende, also in Klein-Borstel habe ich dann noch gewohnt. Und dann, genau, nach dem Studium, dann kam der Höhepunkt nach Klein-Warps. Nach Aha. Eckern. Ja, ich weiß nicht.
Ist das noch Hamburg?
Nein, es ist nicht Hamburg, aber okay. Ich ging ins Vikariat aufs Dorf.
Ja.
Und das war ein echter Kontrast, kann man wirklich sagen.
Wo liegt denn Klein-Warps?
Bei Eckernförde.
Ah, okay, das weiß ich grob, wo das ist.
Ja, siehst du, und Klein-Warps hatte auch noch eine Erhöhung, die hieß Groß-Warps.
Natürlich.
Aber es war eine total intensive und tolle Zeit in Schwansener Umgebung. Und dann bin ich, dann habe ich meinen Mann im Vikariat kennengelernt, dann haben wir auch gleich geheiratet, übergangslos, und sind dann gemeinsam.
Aus der Kneipe raus und geheiratet? Das hört sich gerade an wie so eine Blitzhochzeit.
Nein.
So Las Vegas mäßig.
Nein, so nicht, sondern aus dem gemeinsamen Studienseminar. Mhm. Studienseminar, im Predigerseminar haben wir uns kennengelernt und dann sind wir dann anschließend in Hohenwestedt in einer ersten gemeinsamen Fahrstelle gelandet.
Okay.
Wo war Ihre erste Stelle?
Meine allererste Stelle hier in Hamburg, habe ich ja bei der Hamburger Morgenpost angefangen.
Okay.
Schöne Grüße an die Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Das war damals in Altona und gewohnt habe ich in Niendorf. Unvergessen bei Professor Stefan Wolf unterm Dach, dem wirklich ein großes berufliches Vorbild von mir, der unter anderem Kapital und Twen mitgegründet hat.
Okay.
Ein älterer Herr, der damals abends zur Tagesschau immer eine Zigarre angemacht hat. Und Damenbesuch war verboten. Das habe ich tatsächlich in den 90ern erlebt.
Und durchgehalten?
Ja, natürlich, klar. Ich hatte ja Respekt. Also ich bin mit sehr viel Respekt vor älteren Leuten aufgewachsen.
Das scheint mir wirklich so.
Tatsächlich. Ja. Und das habe ich dann so gemacht. Aber es gab ja andere Mittel und Wege.
Genau.
So.
Ja. Man muss ja zu was kommen, ne?
Ja, genau. Aber meine Hamburg-Vita ist relativ knapp. Also ich habe mich immer irgendwie hier in Ottensen, Altona und Eimsbüttel rumgewunden, sozusagen.
Das ist ja auch
mehr war da nicht. Also ich krieg einigermaßen zusammen, wo Wellingsbüttel ist, weil da ein sehr guter Freund lange gewohnt hat. Es ist ein richtig weiter Weg für jemanden, der sich sonst nur hier in der Schanze aufhält.
Okay.
Deswegen fragte ich auch vorhin, wie lange
andere,
Sie denn gebraucht
haben. Ja, ist eine andere Sphäre.
Und wo ist jetzt in Hamburg Ihre Heimat?
Ich wohne direkt in der Innenstadt.
Verrückt.
Das ist wie ein Dorf.
Ja.
Man kennt wirklich viele Leute, es wohnen ja nicht so viele da vor Ort, in der Tat.
Ja, abends ist ruhig für Sie, ne?
Abends ist ruhig, am Wochenende auch. Und das ist aber wirklich, ich genieße das sehr, wenn man sich quasi kurz vor knapp überlegen kann, ich gehe noch mal kurz ins Kino oder wenn Sie ins Theater wollen, das reicht manchmal, sich eine Viertelstunde vorher das zu überlegen. Das ist schon was Tolles, in der Innenstadt zu wohnen.
Na, mal gucken, ob die anderen Leute das auch so toll finden, in der Innenstadt zu wohnen.
Okay.
Die fragen wir jetzt nicht, aber die haben an Sie eine Frage. Die fragen der anderen Leute.
Liebe Frau Fers, hier spricht Reinhold Beckmann. Und mich würde interessieren, was Sie an der evangelischen Kirche besser finden als an der katholischen. Und auch umgekehrt natürlich.
Ja, das Reinhold Beckmann ist katholisch.
Ah, okay, gut,
dass Sie das sagen. Deswegen fragt er diese Unterschiede ab. Ist Messdiener gewesen, kann man im Podcast der guten Leute auch nachhören alles.
Also an der evangelischen Kirche finde ich natürlich, das liegt ja auf der Hand, besser, dass es Frauen im Pfarramt gibt. Es ist ein großes Thema im Moment und ich glaube, dass...
Also nicht in der evangelischen Kirche ist es ein Thema.
Nee, natürlich nicht.
In der evangelischen Kirche. Dass das wieder abgeschafft werden soll
oder so. Um Gottes Willen, nein, nein. Ich glaube, da spricht alles im Moment dagegen.
Ja.
Aber es ist schon auch, und das finde ich gut im Moment, an dem synodalen Weg in der katholischen Kirche, diese Auseinandersetzung auch intern mit der Vielfalt von Glaubensbiografien oder mit der Vielfalt dessen, was der Glaube sein kann. Und die katholische Kirche hat natürlich ein anderes Hierarchieverständnis als wir. Mir gefällt es gut, als Lutheranerin zu einer Kirche zu gehören, die eben in der Tat synodal verfasst ist. Das heißt, ich kann als Bischöfin eine ganze Menge wollen oder meinen, wenn ich nicht andere überzeugen kann. Also wenn ich es nicht im Gespräch oder im Diskurs mit anderen auch wirklich vermitteln kann als Position, dann kann ich das lange meinen. Wenn eine Synode es anders entscheidet, entscheidet sie es anders. Mhm. Das heißt, jeder Mensch in unserer Kirche, jeder Christ gestaltet diese Kirche auch. Mhm. Ich habe eine bestimmte Rolle, also eine öffentliche Rolle auch. Deshalb werde ich auch von den Synodalen gewählt oder eben nicht gewählt.
Gerade wieder frisch gewählt.
Gerade wieder frisch gewählt.
Ja.
War ganz wunderbar freundlich und hat auch gut getan und Rückenwind gegeben. Aber dass wir niemals Kirche sein können ohne diese Gemeinschaft, die das auch selber oder die das gemeinsam überlegt, was Kirche sein soll, das finde ich was wirklich sehr, sehr Schönes in unserer evangelischen Kirche.
Jetzt habe ich zwei Vorteile gezählt für die evangelische Kirche. Die Frage von Reinhold Beckmann war aber ja auch, was finden Sie bei den katholischen Gläubigen besser oder bei der Organisation oder wie auch immer?
Naja, ich bin ja mit vielen in der katholischen Kirche durchaus auch eng befreundet und zu meinen wirklich schönsten Erlebnissen gehört die gemeinsame Pilgerreise nach Jerusalem oder nach Israel-Palästina mit der Deutschen Bischofskonferenz als EKD-Rat. Und was ich da besonders schätzen gelernt habe, ist die so präzise und ganz, ganz feinsinnige Form von theologischer Auslegung, von Gespräch, auch das sorgsame Achten auf Rituale und die Inszenierung von bestimmten Ritualen. Da sind, glaube ich, die katholischen Geschwister nochmal in besonderer Weise, haben in einer besonderen Weise eine Wirkung.
Ja. Kommen wir zur nächsten Frage.
Moin, Frau Fers, hier ist Alina Schäfe von Barkhausen-Meyer. Ich bin dort Junior Event Managerin. Ich habe eine Frage an Sie. Wenn Sie keine Pastorin geworden wären, welchen irdischen Beruf hätten Sie dann gewählt?
Ich hatte ja schon
irdischen Beruf gesagt, nicht Irrenberuf, ne? Wolltest du noch was sagen?
Was das immer, der irdische Beruf. Ich finde den Pastorinnenberuf auch ziemlich irdisch, aber gut, ist eine super Frage. Ich wäre wahrscheinlich in der Musik gelandet, also hätte irgendwas gemacht mit Gesang, Musik.
Können Sie ein Instrument spielen? Können Sie sich heute noch an eine Orgel setzen oder so?
Also Orgel kann ich nicht.
Nee. Dieses schreckhafte Gesicht gerade. Wir haben keine Orgel vorbereitet, keine Sorge.
Genau, nachher muss ich irgendwie die Hammond-Orgel hauen oder sowas. Nein, nein.
Aber es reizt doch, oder? Michel da mal in die Tasten zu hauen?
Also dass das andere da enorm tolle Musik machen können und
ja,
auch.
Ich könnte es ja auch nicht, aber in die Tasten hauen würde ich gerne mal.
Okay, wir können da vielleicht was arrangieren. Schauen wir mal.
Ich glaube, Stille Nacht, Heilige Nacht konnte ich auf der Bontempi-Orgel spielen.
Großartig.
Weil es sowas auch, den Versuch einer Hausmusik bei uns in der Familie mal gegeben hat.
Großartig.
Aber sie müssten mir dann so Nummern dran kleben. Das war ja mit der Bontempi-Orgel war das ja so, dass man keine Noten lesen
nicht
konnte,
normal
sondern
nach Zahlen.
Zahlen sich merken musste.
Sondern spielen nach Zahlen, das
genau.
Stimmt.
Mhm.
Also was ich gelernt habe, ist Cello zu spielen. Das ist allerdings kann ich das im Moment aus Sehnenscheidenentzündungen und so weiter. Das war also dann nachher nicht besonders gut. Aber das Instrument ist einfach ein wunderschönes Instrument. Und natürlich, wenn man ein Gospelchor
dann hat Udo Lindenberg sie gemeint. Sie spielte Cello und er saß immer in der ersten Reihe. Nein.
Das hätte ich gesehen. Ich hätte ihn erkannt. Was ich gerne gespielt habe, und das war in der Jugendarbeit damals, ging das gar nicht ohne, war natürlich Gitarre zu spielen. Und das kann man ja auch unterschiedlich virtuos.
Das ist übrigens, Reinhold Beckmann spielt ja auch Gitarre.
Ach nee.
Ja, ich habe ihn natürlich gefragt, ob er das nur gemacht hat, um Eindruck bei den Frauen zu machen. Ich werde jetzt die umgekehrte Frage nicht an Sie stellen, aber wie sind Sie an die Gitarre gekommen?
Ja, weil es letztlich in der Jugendarbeit das Instrument war, was Sie mitnehmen konnten. Sie konnten damit reisen, man konnte Gruppen damit in irgendeiner Weise zum Singen bringen. Und dass ich eben ein Faible auch dafür hatte, Gospel, Jazz, also mit auch den anderen, den sogenannten Sacropop hieß das früher in den 70er Jahren. Also einfach neue Musikstile auch auszuprobieren, das hat mir viel Spaß gemacht.
Ja. Sie wohnen ja nicht nur in der Innenstadt, sondern Sie haben Ihr Büro offiziell auch in der Hafen City.
Ja.
Ist es nicht total langweilig in der Hafen City? Ich reize Sie natürlich jetzt gerne. Ich merke ja, da komme ich ja richtig zu antworten. Also allen Bewohnerinnen und Bewohnern in der Hafen City, sorry. Aber machen Sie mal Werbung für die Hafen City, weil die braucht es ja auch ein bisschen Unterstützung.
Was würden Sie denn da sagen?
Was ich, ehrlich gesagt, ich bin ja ein Riesenfan von der Schanze und das wird die Hafen City natürlich nie erreichen. Das wird ja immer ein klinisches Etwas sein.
Ja.
Und ich bin nicht bekannt als Fan der Hafen City. Also
gut.
Ich mag die Architektur überhaupt nicht. Es soll ja moderne Architektur sein, nur warum man jedes Haus gleich macht, finde ich schade. Ich finde, da hätte man mal ein paar holländische Architekten reinschicken sollen, die hätten das ein bisschen bunt gemacht, hätten andere Materialien genommen und so weiter. Ich bin ja auch großer Kritiker der neuen Mitte Altona, auch die Bewohnerinnen und Bewohner grüße ich jetzt recht herzlich, Herr Hollenstein und Herr Tjax. Die Brüche fehlen mir. Ich meine, Sie können sich rausreden und sagen, ich gehe in die Speicherstadt, weil das ist natürlich toll. Ne?
Die Speicherstadt ist schön.
Ja.
Es ist tatsächlich so, wenn man von der Innenstadt in die Hafen City kommt, das ist ja wie eine andere Welt, obwohl es eigentlich nur 600, 700 Meter von der Hafen City ist.
Ja, aber so eine schöne Welt.
Ja. Also ich jogge gerne in der Hafen City. Das ist wirklich mit dem Blick auf Elbe, mit den verschiedenen, jetzt ja etwas ausgebauteren Wegen, wirklich eine ganz schöne Silhouette auch. Also insofern kann ich, weil man einfach eine Hafensilhouette hat, die finde ich ganz schön. Und Sie können da kilometerlang joggen. Das ist,
finde ich, schöne Sache. Wenn Sie sagen joggen, dann mag das jetzt wieder sehr profan sein. Aber ich überlege mir, Schwitzen und eine Bischöfin im Trainingsanzug gehört ja jetzt nicht zu so einem Bild, was man so vor Augen hat irgendwie. Achten Sie da selber auch drauf, wenn Sie aus der Haustür gehen? Also ist es dann ein schwarzer Trainingsanzug oder
gibt's auch? Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.
Gut,
ne, also ich würde mal sagen, Sportkleidung ist immer funktionale Kleidung. Aber ich könnte gar nicht leben, ohne mich zu bewegen. Ich sitze ja den ganzen Tag.
Ja.
Sie auch, oder?
Ja, ich auch. Aber ich habe da, also ja, ich gehe spazieren.
Ja, gut, okay, das geht ja auch schon. Und ich finde, dass das auch, ich sage ja immer, Joggen ist Beten mit den Füßen. Also es ist Ja, das ist eine Art von Meditation.
Ich habe das tatsächlich, kann ich das genauso unterstützen. Ich habe während der Corona-Zeit bin ich mehr spazieren gegangen als früher, und ich finde, man kann sehr viele Probleme durch diese Art von Bewegung, ob jetzt schneller beim Joggen oder langsamer wie ich beim Spazierengehen, lösen, also weil der Kopf klarkommt.
Ja, es geht darum, einen Rhythmus zu finden. Mhm. Und
mit Rhythmus habe ich es jetzt aber auch wieder nicht, ne? Also tanzen.
Nee, können das Sie geht tanzen? Ja nicht. Ja, tanzen mag ich gern. Mhm. Also, und vielleicht kann ich es sogar. Aber das Thema Rhythmus heißt einfach für mich, in einen Atem zu kommen. Also nicht so atemlos zu sein. Denn das haben Sie natürlich in so einem dann doch sehr terminprallen Beruf, wie ich ihn habe, auch. Also dass man dann manchmal in so eine Atemlosigkeit reinkommt. Und das immer wieder in einen guten Rhythmus zu bringen, das ist für mich denn morgendlicher Sport.
Also morgens gehen Sie joggen,
ja,
vor dem,
ja,
Sonnenaufgang? Oder?
Naja, jetzt, ich versuche natürlich jetzt nicht nur im Dunkeln zu joggen, aber
dann mit so einer Kopflampe? So einer, ja, mir so kommen ständig Lampe. Solche Leute entgegen, das irritiert mich immer ein bisschen. Haben Sie sowas auch? Ja, oder Stirnband wenigstens?
Ja, sowas habe ich leider auch. Ja, aber sonst,
vielleicht schicken Sie uns doch nochmal ein Foto für unseren Instagram-Account.
Weil jetzt, wenn es so dunkel ist und wenn Sie morgens um 6:30 oder so joggen, dann kann Ihnen einfach auch was passieren. Man kann, ja, man sieht einfach Sachen nicht. Und das ist schon ein bisschen gefährlicher. Aber es ist für mich ein toller Ausgleichssport. Ja.
Haben wir die Hafen City jetzt eigentlich gelobt?
Ja, da habe ich, nee, da bin ich jetzt ein bisschen
drumherum. Ja, habe ich mir irgendwie notiert.
Also, ich weiß nicht, kennen Sie das Ökumenische Forum, wo diese Bischofskanzlei ist?
Nein.
Natürlich nicht. Nie da.
Ich hatte ja noch keine Einladung von Ihnen. Na, aber jetzt gehen wir erstmal Orgel spielen.
Können Sie gerne kriegen. Ja, ja. Sowohl als auch.
Nein, das kenne ich leider nicht. Nein.
Das ist so eine geschwungene, es hat sogar einen Architektenpreis bekommen, hat eine geschwungene Front. Mhm. Und oben hängt eine Glocke. Mhm. Und die Idee ist, dass man eben mit 21 Kirchen sich zusammengetan hat, sich auch noch verträgt und in dieser Hafen City eben auch als Kirche in der modernen Welt präsent ist und versucht, vieles für die dort auch lebenden Menschen, es sind ja eine ganze Menge junger Familien und so, die dort in der Hafen City wohnen, dass man da auch ein gutes Angebot macht.
Und ebenfalls ein gutes Angebot bietet unser Kooperationspartner die Zeit, für den ich nun etwas Werbung machen möchte. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht? Sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg findet ihr auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Und hier gibt es jetzt die nächste Kategorie. Wissenswertes, und jetzt kommen Sie. Ich lese einen Fakt vor und habe mir dann auch noch eine Frage einfallen lassen. In Hamburg fallen über 40% der Fahrschülerinnen und Fahrschüler durch die praktische Fahrprüfung. Was haben Sie denn erst im zweiten Anlauf geschafft?
Im zweiten Anlauf? Also die Fahrprüfung habe ich geschafft im ersten. Im zweiten Anlauf, da muss ich richtig überlegen. Was haben Sie denn gemacht?
Vielleicht fällt mir in der Zwischenzeit was. Ich habe befürchtet, dass Sie diese Gegenfrage stellen und habe jetzt schon Schweiß auf der Stirn gehabt. Das haben Sie gesehen und haben sofort zurückgefragt.
Ja, sag mal.
Nee, tatsächlich habe ich die Fahrprüfung gerade so geschafft, weil ich weiß, ich war total aufgeregt, weil direkt vor mir eine Fahrschülerin durchgefallen ist, weil sie auf den letzten 100 Metern ein Stoppschild überfahren hat. Wir warteten alle auf einem Parkplatz und die war am Heulen und fertig. Also im Grunde war das Lenkrad noch nass, als ich mich da hinsetzen musste. Und das war ganz furchtbar, weil das war ja, ich weiß nicht, zumindest bei uns in der Kleinstadt war es ein unglaublich gesellschaftlicher Druck, dass man diese Fahrprüfung machen muss.
Ja, nicht nur ein gesellschaftlicher Druck, sondern man war dadurch auch einfach mobil.
Und man wollte
ja
auch endlich mal raus.
Ja, also das war ja kein Zufall, dass fast alle Moped gefahren sind bei uns im Dorf, damit man wenigstens halbwegs selbst mobil war.
Also ich weiß, dass ich zumindest wohl erst im vierten Anlauf beim Radio, wie jetzt gelandet bin sozusagen, weil die ersten drei Angebote, die ich mal bekommen habe in unterschiedlichen Lebenssituationen, immer abgelehnt habe. Und jetzt machen wir dieses schöne Gespräch hier. Ihnen fällt Ihnen noch was ein?
Also
Sonst machen wir noch mal eine Sendung darüber.
Ja, das machen wir eine ganze Sendung drüber. Ja. Das wird bestimmt was gewesen sein. Aber es tut mir richtig leid,
Wir machen weiter. In Hamburg gibt es einen Kaviar-Notdienst. Dieser versorgt hungrige Hamburgerinnen und Hamburger 24 Stunden an 7 Tagen die Woche. Für welches Essen wünschen Sie sich einen Notdienst? Also was ist Ihre Leibspeise?
Also, was ich sehr, sehr gerne mag, sind Antipasti aller möglichen Art, mediterrane Küche, finde ich großartig.
Also haben Sie in Hafen City, glaube ich, ganz gute Möglichkeiten, da reinzukommen, ne? Da gibt es ja einen Laden.
Das ein oder andere, genau. Gibt es vieles.
So, dann haben wir, die Elbphilharmonie wiegt etwa 200.000 Tonnen, wer auch immer das jetzt ausgewogen hat, was in etwa dem Gewicht von 416.666 Konzertflügeln oder 722 Airbus A380 entspricht. Wie oft besuchen Sie Konzerte in der Elfi?
Jetzt in letzter Zeit seltener, gebe ich zu, kann passieren. Aber ich habe es schon genossen, diesen Raum beim Eröffnungskonzert zu erleben. Und wenn dann ein Philipp Jaruzelski, Entschuldigung, jetzt fällt mir der Name nicht richtig ein. Kann man das schneiden?
Bestimmt.
Also wenn ein Countertenor von Weltklasse, wenn man merkt, was der für einen Tonansatz hat und das hört man, wenn er ganz oben singt, quasi in der unteren Reihe. Also das ist schon eine sagenhafte Akustik und ich glaube auch eine sehr herausfordernde Akustik für die Künstlerinnen.
Also ein Versprechen haben die ja abgegeben, die Leute, die das erbaut haben. Es ist ja doch sehr viel geschummelt worden rund um den Bau. Aber das haben sie eingehalten. Es gibt keine schlechten Plätze in diesem Haus.
Sagenhaft.
Ich finde es einfach großartig. Ob in der letzten oder ersten Reihe, es ist immer wieder ein Erlebnis. Mal ist der Klang ein bisschen besser, aber ehrlich gesagt, das höre ich mit meinen verrockten Ohren eh nicht mehr so.
Was ich ganz faszinierend finde, ist, dass man sich sehr nahe ist. Also obwohl das ja ein riesiger Raum ist, hat man das Gefühl, man ist doch auf einer gewissen Nahbarkeit auch da beieinander.
Ja.
Was heißt denn verrockte Ohren?
Ich habe sehr häufig neben großen Lautsprechern gestanden, weil ich bin ja eher so, also Gitarre auch, aber dann doch eher E-Gitarre, die ich gerne höre. Also ich bin ein großer Fan von Die Ärzte oder von den Foo Fighters oder Metallica und davon habe ich sehr reichlich und sehr viel genossen und habe auch als Musikjournalist gearbeitet und insofern habe ich meine Ohren da manchmal bis zu 5-mal die Woche mit belastet. Aber es war schön und es ist immer noch schön. Aber ich höre Musik nur, wenn sie laut ist, frei nach Herbert Grönemeyer.
Vielleicht mögen Sie ja dann auch mal ein Brahms-Requiem.
Bestimmt, auf jeden Fall.
Okay, darüber kann man ja auch reden. Oder Weihnachtsoratorium.
Ja, ich gehe jetzt Silvester in die Leishalle zu Beethoven, damit ich hier jetzt nicht so ganz so als nur Tumba-Typ
irgendwie Nein, das ist überhaupt nicht so.
Wollte es nur anmerken. Sind Sie Ihrem Beruf auch mal überdrüssig gewesen? Ich meine, Sie haben ja an der Spitze einer Organisation ja auch sehr viel auszuhalten, für das Sie möglicherweise persönlich gar nicht zuständig sind. Oder in anderen Situationen, vielleicht auch in Einzelgesprächen, weil es einer Person so schlecht ging, die Sie irgendwie beraten haben oder wie auch immer.
Also ich habe...
Ich sage natürlich beraten als Agenturchef, das ist natürlich totaler Quatsch, aber die sich an Sie gewandt haben in der Not. So.
Ja, das kann man auch beraten nennen. Oder der Seelsorge hat ja diesen Sinn, dass man mit den Menschen gemeinsam aufsucht, wo ist eigentlich genau das Problem? Wo ist eigentlich genau dein Problem, worunter du leidest? Das ist ja im ersten Moment oft nur vordergründig benannt. Aber das gibt ja manches, was hinter den Dingen liegt. Und da sensibel mit Menschen auf so einem Weg zu gehen, das habe ich eigentlich immer als sehr sinnhaft empfunden. Auch wenn es einem nahe geht. Mhm. Also es gibt ja schon schlimme Situationen, die Menschen durchleiden. Auch Schmerzen, die man kaum mit aushalten kann, also kaum aushalten kann, wenn man es sieht, so meinte ich das. Und die auch denen auch viel angetan wurde oder die viel Gewalt erlitten haben, das geht mir wirklich enorm nahe, muss ich sagen.
Und gab es da mal Situationen, wo Sie gesagt haben, boah, ich hätte doch lieber Musikerin werden sollen oder so?
Nee.
Oder Fischerin in Büsum, Tram.
Nee, ich fand eigentlich im Gegenteil, das waren eigentlich die Momente, wo ich am klarsten wusste, warum ich es mache.
Ist so eine Zeit wie die Pandemie, in der wir mittendrin stecken, auch gut für die Kirche eigentlich? Weil, so wie Sie ja auch sagen, in so schlechten Situationen wird der Glaube noch klarer. Und ist es in der Pandemie vielleicht für die, ich sag mal, fürs Geschäft in Anführungsstrichen, also für die Fülle in den Kirchen und so weiter, doch auch gut, weil die Leute zum Glauben zurückfinden?
Also, was man jetzt schon merkt, ist, dass Gottesdienste eine andere Intensität haben. Also die Leute haben schon gemerkt, was das Thema Nähe oder Verlust von Nähe mit ihnen macht. Und nun waren nie die Hamburger die großen Kirchgänger, schon 1966 nicht. Das gibt eine sehr klare Erhebung, wo das irgendwie bei 0, sowieso Prozent der Kirche, der Christenmenschen so schon statistisch erfasst war. Das ist aber auch gar nicht das Wesentliche. Ich glaube, dass die Rituale, die wir haben, die Traditionen, für die Kirche steht, dass die in dieser ganzen Zeit reglementiert zu werden. Also das Regel, dass das so eine Suche nach dem Ritual, was einen auch trösten kann, dass das sehr stark geworden ist. Und dass das nicht immer mit uns als Kirche und Institution verbunden wird, glaube ich, muss man einfach klar sagen. Aber dass wir zum Beispiel bei einem Corona-Gedenken eben Menschen auch nochmal in besonderer Weise abholen mit ihrem Bedürfnis, sich zu verabschieden oder nochmal zu trauern, was sie nicht betrauern konnten. Und dass wir dafür auch die Worte oder die Sprache finden können, das glaube ich, das merkt man jetzt, oder das ist deutlich zurückgemeldet.
Was ist für Sie materieller Luxus, den Sie sich manchmal erlauben?
Materieller
Luxus. Also ich meine jetzt nicht so wie dieser, ich glaube, es war ein Kollege aus der katholischen Kirche in Bayreuth, der sich dieses Luxusklo da gebaut hat. Nee, oder was man nett, sonst so manchmal so in der katholischen Kirche erlebt, die ja eigentlich eher asketischer leben sollten. Aber ich meine jetzt tatsächlich abseits von Gummibären. Gibt es etwas, wo Sie sagen, ja, da gebe ich unvernünftig viel Geld aus? Ist es eine Plattensammlung oder?
Also was mein Mann und ich wirklich gerne machen, ist gut essen zu gehen. Das ist so der Luxus schlechthin.
Waren Sie bei Kevin Fehling schon mal?
Nee.
In the Table? Ich kenne niemanden, der da schon war, außer Kevin
natürlich. Ja, da sind wir ja genau gegenüber.
Ah, na, dann musst du da irgendwie so ein Nachbarschaftsessen mal geben.
Gute Idee, ich werde mal nachfragen.
Ja, sehr gut. Ja,
also ich war da noch nie.
Kevin hört den manchmal hier, dieses
Gespräch. Ah, okay, alles klar.
Vielleicht können wir da für Sie was.
Und wir
Spiel Orgel und wir gehen essen danach, genau.
Also das machen wir.
Großartig.
Geborgt.
Frau Fehrers, wenn ich jetzt die nächste Frage stelle, wissen alle Hörerinnen und Hörer, dass wir am Ende sind. Das ist ganz schrecklich, weil ich habe noch so viele Fragen zu Hamburg. Wir müssen uns, glaube ich, nochmal wiedersehen. Aber vorher sagen Sie mir, wo sehen Sie sich persönlich in 5 Jahren? Also das ist eine Standardfrage. Das hat überhaupt nichts mit Ihrer Laufzeit als Bischöfin zu tun, die aber tatsächlich auch in 5 Jahren endet. Also vorerst. Kann ja verlängert werden.
Nee?
Wie lange?
Ich bin jetzt auf 8 Jahre gewählt.
Hallo. Gott, habe ich mich schlecht vorbereitet.
Nein, Sie haben sich nicht schlecht. Nee, das kann vielleicht daran liegen, dass ich in 5 Jahren dann schon 65 bin.
Okay, aber sagen Sie mal, was machen Sie in 5 Jahren?
In 5 Jahren bin ich nochmal in der Vorbereitung, wenn alles gut geht, auf einen Kirchentag. Im Kirchentag in Hamburg, wenn Sie sich an den von 2013 erinnern,
ja, tatsächlich.
Ist einfach großartig. Und ja. das wäre sozusagen mein Wunsch, dass diese 2013 bin ich quasi angefangen mit dem Kirchentag.
Ah,
und dann würde das so die
Schlussparabel des Lebens.
Das ist doch sozusagen gut, oder?
Super. Wo sehen Sie Hamburg in 5 Jahren aus, dass es hier einen Kirchentag geben wird?
Ich sehe es als eine nochmal im Verkehrsfluss neue und klimabewusste Stadt. Und ich erhoffe mir auch eine nochmal neue Form von kulturell interessanter Innenstadt. Also im Moment sind wir sehr stark auf Handel innerlich ausgerichtet. Und ich glaube, wir haben eine so schöne Innenstadt, die auch viel mehr Kultur und offene Begegnungsräume brauchen könnte.
Ich wäre ja auch sehr dafür, dass der Eingang der Mönckebergstraße könnte gerne ein Museum oder eine Konzertstätte rein. Wäre großartig.
Machen wir das doch mal.
Ja, so. Frau Fers, Sie müssen wieder predigen gehen. Ich werde jetzt Orgel
spielen. Und was müssen
üben.
Sie?
Ich muss Orgel spielen.
Ja, das ist okay.
Und dann
machen wir was zusammen.
Das genau. War ein großes Vergnügen und ich bedanke mich recht herzlich. Ahoi.
Ganz von meiner Seite. Ahoi.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, Szene Hamburg, dem Zeitverlag und 997XFM.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Und die nächste Ausgabe gibt es natürlich auch wieder hier bei 997XFM, Hamburgs Musiksender.